Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Ist Bayern wirklich einsame Spitze in Deutschland, wenn es um die Digitalisierung geht? Brauchen wir eigentlich überhaupt Glasfaser oder würde nicht auch 5G schon reichen? Und warum fahren bei uns schon wieder Autos von Apple mit Kameras auf dem Dach durch die Straßen? Das sind drei unserer Themen in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Wie steht es um die Digitalisierung in Deutschland und welches Bundesland hat die Nase vorn? Bayern gibt sich ja gerne besonders aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Im Digital-Ranking des Branchenverbandes Bitkom ist der Freistaat aber nicht immer oberste Spitze. Untersucht wurden von Bitkom verschiedene Bereiche, unter anderem digitale Infrastruktur. Frage an unseren Reporter Philipp Prost: Wo gibt es denn laut dem Ranking das schnellste Internet?
Ja, vor allem in Norddeutschland. Hamburg belegt Platz 1 in der Kategorie digitale Infrastruktur. Dazu zählt der Ausbau mit Glasfaser genauso wie schnelles Internet im Mobilfunknetz, also mit 5G. In einer Großstadt ist das ehrlich gesagt auch gar nicht so schwer mit dem Netzausbau, anders als auf dem platten Land. Umso interessanter ist deswegen Platz 2, denn direkt hinter Hamburg liegt Schleswig-Holstein. Also die Norddeutschen haben es irgendwie drauf mit schnellem Internet, obwohl Schleswig-Holstein sehr weitläufig ist, gibt es dort gut ausgebaute Netze auch auf dem Land. Schleswig-Holstein liegt sogar noch vor Berlin, das Platz 3 belegt.
Eine weitere Kategorie im Bitkom-Ranking war das Governance und digitale Verwaltung. Wo also kann ich Behördengänge am besten online erledigen, beziehungsweise wie gut klappt das denn überhaupt schon?
Die Digitalisierung der Verwaltung ist in Deutschland ehrlich gesagt immer noch ein sehr großes Problem und die Umsetzung in den Bundesländern auch sehr unterschiedlich. Am besten klappt es aktuell mit den Online-Behördengängen in Hamburg und in Bayern. Am schlechtesten läuft es in Bremen und im Saarland. Man muss aber auch dazu sagen, bei allen ist noch extrem viel Luft nach oben. Obwohl Hamburg Platz 1 in diesem Ranking belegt, sind dort nicht mal die Hälfte aller Behördengänge digitalisiert.
Und also auch Bayern sollte sich nicht auf seinem ersten Platz ausruhen. Untersucht wurde auch, wie man sich generell in der Gesellschaft auf die Digitalisierung einstellt, also zum Beispiel auch, wo die digitale Bildung am besten läuft.
Das ist eine echte Überraschung, denn die beste digitale Bildung gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl MacPom sonst gar nicht so gut abschneidet und eher die hinteren Plätze belegt. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das ab der 5. Klasse Informatik und Medienbildung als Pflichtfach in allen Schulen hat, und zwar mit 5 bis 6 Stunden pro Woche. Es gibt zwar auch in anderen Bundesländern Informatik als Pflichtfach, aber mit deutlich weniger Stunden.
Und nächste Kategorie, digitale Wirtschaft. Wer ist da laut Bitkom besonders gut?
Ja, also hier hat Berlin eindeutig die Nase vorne. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Start-ups wie in der Hauptstadt. Berlin hat in dieser Kategorie volle Punktzahl erreicht. Auch sonst sind in Berlin sehr viele IT-Unternehmen angesiedelt und es gibt eine Menge Fachkräfte in diesem Bereich. Aber auch kleinere Städte wie zum Beispiel Bremen stechen positiv hervor. Bremen beispielsweise hat die meisten Informatik-Azubis und auch Studierende in Deutschland.
Die Studie hat nun nicht nur untersucht, wo es besonders gut läuft, sondern die Frage auch andersherum gestellt, also wo gibt es bei der Digitalisierung besonderen Nachholbedarf?
Ja, in Thüringen sieht es leider nicht so gut aus. Thüringen ist Schlusslicht im Digitalisierungsranking von Bitkom. In allen Kategorien schneidet das Land unterdurchschnittlich ab. Laut Bitkom fehlt in Thüringen eindeutig der politische Wille, etwas für Digitalisierung zu tun. Es gibt kaum Glasfaseranschlüsse. Auch Behördengänge können in den seltensten Fällen online erledigt werden. Und Informatikunterricht an Schulen ist eher die Ausnahme. Von Bitkom gibt es eine ordentliche Klatsche dafür. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst hat den Eindruck, dass Thüringen nicht mal im Mittelfeld mitspielen will.
Aber nicht nur in Thüringen gibt es Nachholbedarf, sondern auch in den anderen Bundesländern. Deshalb zum Schluss die Frage, was muss sich denn konkret verbessern?
Größter Schwachpunkt aus Sicht von Bitkom ist die fehlende Absprache der Bundesländer. Viele machen einfach ihr Ding und es gibt zu wenig Standardisierung und das wiederum ist sehr teuer und auch ineffektiv. Außerdem sollte Digitalisierung eine größere Priorität bekommen. Einige Landesregierungen haben schon ein Digitalministerium oder zumindest jemanden, der sich ausschließlich um Digitalisierung kümmert. Solche Bundesländer, die Digitalisierung zur Chefsache machen, schneiden im Ranking auch entsprechend gut ab. Aus Sicht von Bitkom sollten deswegen alle Bundesländer Digitalisierungsbeauftragte haben oder sogar eigene Ministerien dafür schaffen.
Sagt Philipp Brost. Er hat sich das Digital-Ranking für uns angesehen, das der Branchenverband Bitkom erstellt hat. Und wo wir gerade schon bei digitaler Infrastruktur waren, Streaming, Cloud Computing oder Gaming, das alles führt zu einem ständig steigenden Datenvolumen. Für den Transport kommt deshalb mittel- bis langfristig nur eines in Frage: Glasfaser, heißt es immer wieder zumindest, aber der Ausbau geht in Deutschland einfach nur sehr langsam voran. Wobei sich mein Kollege Reinhard Spiegelhauer die Frage gestellt hat, ob sich der teure Ausbau von Glasfaser wirklich noch lohnt oder wäre 5G da nicht vielleicht doch die ausreichende und vor allem günstigere Variante.
Die Zahlen des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, Bitkom, klingen erstmal ziemlich eindeutig. Bisher kann nur etwa jeder dritte Haushalt Glasfaser buchen, aber fast jeder liegt im Bereich des 5G-Netzes, des aktuell leistungsfähigsten Mobilfunks. Tatsächlich mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen können aber trotzdem selbst theoretisch nur ungefähr 3/4 aller Haushalte. Das wird noch besser, hat Digitalminister Volker Wissing versprochen. Das Glasfasernetz muss deshalb unbedingt weiter ausgebaut werden, sagt er.
Überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. Das Gleiche gilt auch für den 5G-Ausbau. Hier wollen wir Mobilfunkstandard überall auf höchstem Niveau.
Aber warum reicht denn 5G nicht, wenn es für 97% der Haushalte verfügbar ist? Tatsächlich ist 5G in manchen Gegenden bis heute nicht viel schneller als der Vorgängerstandard LTE, weil er dort technisch nur auf dem alten Netz draufsetzt. Richtiges 5G, die Fachleute sagen 5G Standalone dazu, wird erst nach und nach ausgebaut. Und erst das macht den Mobilfunk richtig leistungsfähig, theoretisch jedenfalls. Denn 5G reicht nicht besonders weit, kommt nicht gut durch Wände. Die Betreiber brauchen für eine ordentliche Netzabdeckung viele Masten und das ist auch der Grund, warum zwar 97% der Haushalte theoretisch 5G haben, es aber nicht automatisch auch gut nutzen können. Im Erdgeschosszimmer zum Hinterhof schwierig.
Beim Empfang habe ich die Möglichkeit, eine Ausrichthilfe zu starten und das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Diese Antennen, die sind ja bewegbar und hat man gerade gesehen, wenn ich die einfach die Hand rummache, wie das schon gedämpft wird. Also ich sehe wirklich in Echtzeit und kann das also ausrichten, dass ihr bestmöglichen Empfang habt.
Der renommierte Routerhersteller AVM aus Berlin spricht in diesem Erklärvideo noch eine Menge anderer technischer Details an, die wichtig sind, wenn man sich schnelles Internet per 5G-Router nach Hause holen will. Einfach auspacken und loslegen funktioniert nicht immer. Auch bei der Nachhaltigkeit sieht 5G nicht besonders gut aus. Laut Studie eines Glasfasernetzbetreibers aus Dänemark brauchen 5G-Verbindungen bis zu 13 Mal mehr Energie als Glasfaser. Und auch die Technische Hochschule Mittelhessen sagt in einer Studie, Glasfaser ist besonders energieeffizient. Dazu kommt, 5G soll eigentlich auch das sogenannte Internet of Things voranbringen, in dem intelligente Geräte quasi in Echtzeit miteinander reden. In der Telemedizin für selbstfahrende Autos in smarten Fabrikanlagen. Manche Fachleute finden, 5G sei fürs schnelle Internet zu Hause eigentlich zu schade. Also doch, Glasfaser weiter ausbauen. Digitalminister Wissing hat schnellere Genehmigungsverfahren versprochen.
Hinzu kommt, dass wir moderne Verlegemethoden, auch alternative Verlegemethoden in Deutschland einführen wollen, damit wir die engen Kapazitäten beim Tiefbau überwinden und schneller vorankommen als bisher.
In Deutschland sind wir es gewohnt, dass Versorgungsleitungen elegant und sicher tief in der Erde verbuddelt werden. Aber das ist aufwendig und teuer. Im Urlaub machen wir uns gerne über das vermeintliche Kabelwirrwarr zum Beispiel an den Hauswänden in Spanien lustig. Aber die simple Installation trägt dazu bei, dass dort sogar auf dem Land schon 80% der Haushalte Glasfaser bis in die Wohnung buchen können. In Städten praktisch alle. Und das schon seit Jahren. Gigabit-Glasfaseranschlüsse gibt es dort schon für 30 bis 45 Euro pro Monat. Zum Vergleich, die Deutsche Telekom ruft dafür knapp 80 Euro auf. Und das natürlich nur, falls Glasfaser überhaupt verfügbar ist.
Also 5G ist doch keine geeignete Alternative zum Glasfaserkabel. Aber das muss beim Ausbau hierzulande eben viele Hürden überwinden. Vor 5 Jahren brannte die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Und als die Trümmer noch rauchten, versprach bereits Präsident Emmanuel Macron, die Kirche wird wieder aufgebaut. Innerhalb von 5 Jahren. Tatsächlich ist das gelungen. Auch weil Bauforscher die Konstruktion sehr genau dokumentiert hatten. Auch mit digitalen Scans. Auch hierzulande werden historische Bauwerke schon lange genau untersucht und dokumentiert, bis hin zu hoch aufgelösten dreidimensionalen Darstellungen. Und was wäre, wenn es eines Tages brennt wie in Paris?
Flammen schlagen aus dem markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das Feuer frisst sich durch das reich verzierte hölzerne Logenhaus aus dem 18. Jahrhundert, UNESCO-Weltkulturerbe. Was wäre, wenn dieser Albtraum tatsächlich passierte? Sicher würde, wie bei Notre Dame in Paris, sofort der Wunsch laut, das Theater, eines der wenigen, die es noch gibt, aus dieser Zeit wieder aufzubauen. Und gerade in diesem Fall gäbe es auch eine extrem detaillierte Dokumentation, quasi eine Bauanleitung, entstanden vor mehr als 10 Jahren bei der Generalsanierung des Theaters. Den Zustand eines historischen Gebäudes vor der Restaurierung genau zu dokumentieren, ist üblich. Aber beim markgräflichen Opernhaus wurde daraus, dank spezieller Fördermittel, ein Forschungsprojekt. Durch die Kombination verschiedener Techniken haben Bauforscher ein 3D-Modell des Theaters geschaffen, erklärt Alexander Wiesnet von der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Die Objekte werden gefilmt und durch die Übereinanderlagerung von diesen hochwertigen Fotos pro Sekunde teilweise 30 Fotos, bekommt man dann durch einen Softwareabgleich dann ein 3D-Modell.
Unter anderem haben 3D-Laserscanner jeden Schnörkel der Schnitzerei abgetastet. Außerdem haben die Bauforscher mit Fotogrammetrie gearbeitet, einer Kombination aus Fotografie und Vermessung. Ein Foto wird dazu entzerrt, heute mittels Software, damit sich alle Maße genau bestimmen lassen. Und mit einer Kamera kann man auch in die kleinsten Winkel hinter der Schnitzerei spähen. Scans und Fotos wurden dann kombiniert.
Und das, was damals entwickelt worden ist, mit einer digitalen Fotogrammetrie 3D-Modelle zu erstellen, hochgenaue 3D-Modelle im Submillimeterbereich, das war die Herausforderung, die haben wir damals geschafft. Und ich glaube, heute ist es jetzt schon fast State of the Art.
So sind quasi Konstruktionszeichnungen des Theaters und auch des Dachstuhls entstanden, mit denen man das Gebäude wohl im Notfall rekonstruieren könnte. Doch einfach fotografieren oder scannen, damit ist es nicht getan. Manche Details entgehen auch der besten Kamera. Zum Beispiel, ob ein Bild auf Holz oder auf Leinwand gemalt wurde. Dazu müssen Fachleute die Bauten mit eigenen Augen begutachten. Diese Erfahrung hat auch Manfred Schuller gemacht. Als Professor an der Universität Bamberg hat er in den 80er, 90er Jahren mit Denkmalpflegestudierenden den Regensburger Dom komplett dokumentiert. 20 Jahre lang stand immer irgendwo ein Gerüst an der Kathedrale. Man kam überall ganz nah dran.
Sie können die Wand anlangen. Das ist manchmal sogar wichtig, um, wenn Sie drüber streichen, dann erkennen Sie, mit welchem Werkzeug dieser Quader zum Beispiel bearbeitet ist.
Natürlich wurden derlei Details auch hier eingehend beschrieben und die gesamte Kathedrale auch fotografiert, vermessen und alles digital erfasst und gezeichnet.
Wir haben hauptsächlich das sogenannte Handaufmaß verwendet. Das heißt, messen und zeichnen in einer Einheit direkt am Objekt, was natürlich sehr aufwendig ist und was vor allem sehr, sehr gut ausgebildete Leute braucht.
Historische Gebäude, die anhand detaillierter Dokumentationen wieder aufgebaut wurden, sie prägen das Gesicht deutscher Städte. Zeichnungen, analoge Fotos und Fotogrammetrieaufnahmen und natürlich die Reste der Originale in den Trümmern waren die Grundlage für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute sind die Dokumentationen viel detailreicher, wenn auch nicht immer so aufwendig wie beim markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das dafür notwendige Geld würde anderswo fehlen, bei der Erhaltung der Denkmale und der Restaurierung von kleineren Schäden, die der Zahn der Zeit hinterlässt. Und dabei wird es hoffentlich bleiben, denn
ein Original ist ein Original und ein Original ist nicht wiederherzustellen.
Und trotzdem ist es im Fall der Fälle, etwa bei einem Brand, wichtig, gute Dokumentationen zu haben. Die werden dank digitaler Technik immer besser. Das war ein Beitrag von Renate L. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. An digitale Karten wie die von Google Maps haben wir uns längst gewöhnt. Doch Google ist schon lange nicht mehr der einzige große Kartenanbieter. Apple hat in den letzten Jahren viel in seinen hauseigenen Kartendienst investiert und legt jetzt nach. Seit Mitte April schickt der Konzern mal wieder eine Fahrzeugflotte quer durch Deutschland und schießt neue Bilder, auch im Freistaat, wie Dominik Holzer aus unserer BR24-Netzwelt erklärt.
In Bayern ist, wie im Rest von Deutschland auch, seit einigen Tagen bis Mitte August eine Fahrzeugflotte unterwegs. Die ist leicht erkennbar an den riesigen 360-Grad-Kameras auf dem Dach. Und daraus werden dann diese 360-Grad-Panoramas in der sogenannten Look-Around-Funktion in der Karten-App von Apple. Das ist quasi deren Variante von Google Street View. Neu mit dabei sind diesmal auch Rucksackträger, die in München Parks und Fußgängerzonen mit ablichten sollen. Die sind natürlich zu Fuß unterwegs und das soll im Zeitraum Mai bis Juli passieren. Genaue Eingrenzen auf bestimmte Tage an bestimmten Orten lässt es sich aber nicht.
Die letzte Aktion dieser Art gab es 2022. Warum aber machen die das dann jetzt schon wieder?
Apple will seine Karten laufend aktuell halten, sagen sie selbst. Deswegen auch die Rucksackträger diesmal, mit denen Wege erfasst werden können, die bei der Routenplanung zu Fuß oder mit dem Rad gut funktionieren. Es kann auch daran liegen, dass Apple gerade seine Chance wittert, den Platzhirsch Google Maps zu überholen, weil die dürfen aufgrund neuer EU-Entscheidungen nicht mehr überall automatisch Google Maps öffnen, wenn jemand auf der Suchmaschine nach dem Weg googelt. Und wenn Apple da jetzt einfach das bessere Kartenangebot an den Start bringt, dann könnte das funktionieren. Lange war Apple da hinterher. Diese Umsehen- oder Look-Around-Funktion, die gibt's dort ja erst seit vorletztem Jahr überhaupt.
Bei Google hatte es ja beim ersten Mal, als die Kameraautos vor vielen Jahren unterwegs gewesen waren, einen regelrechten Aufschrei in Deutschland gegeben. Viele Menschen fühlten sich ausspioniert. Wie sieht es denn jetzt hier bei der Apple-Aktion mit dem Datenschutz aus?
Alle Gesichter und Fahrzeugkennzeichen werden automatisch verpixelt, bevor sie in die Karten-App integriert werden. Das verspricht Apple. Dafür sind die Fahrzeuge und Rucksackträger auch absichtlich nicht zu Stoßzeiten unterwegs. Also eher nicht zur Rush-Hour auf dem Mittleren Ring in München oder am Samstagnachmittag auf dem Marienplatz. Und wer als Mieter oder Eigentümer seine Hausfassade unkenntlich machen will, der kann das per E-Mail beantragen. Eine entsprechende Muster-E-Mail findet sich auf der Website der Verbraucherzentrale.
Sagt unser Netzweltkollege Dominik Holzer. Der Computerspielepreis. 2009 wurde die Auszeichnung das erste Mal verliehen. Damals war es noch umstritten, ob man Spiele überhaupt auszeichnen sollte. Schließlich diskutierte die Republik noch über sogenannte Killerspiele. Das hat sich mittlerweile geändert. Der Preis hat sich etabliert, was sich auch daran zeigte, dass diesmal ein Markus Söder die Veranstaltung besucht hat. Christian Schiffer über gute Games und strahlende Sieger.
Der Preis für das beste deutsche Spiel in 2024, er geht an Everspace 2.
Everspace 2, so heißt der große Gewinner beim diesjährigen Deutschen Computerspielpreis. Das Weltraumspiel von dem Hamburger Studio Rockfish Games wurde zum besten deutschen Spiel gekürt und das völlig zu Recht. Everspace 2 ist actionreich, motivierend und sieht außerdem fantastisch aus. Und in gewisser Weise ist das Spiel symptomatisch. Denn aus Deutschland kommen vielleicht nicht die ganz großen Spiele-Blockbuster, aber schon Titel, auf die man international ein bisschen stolz sein kann. Das trifft auch auf das zweite große Gewinnerspiel des Abends zu, das sogar eine musikalische Laudatio spendiert bekam.
Ich komm nicht drum herum, hast du Nerven aus Titan? Spiel ad infinitum.
Auch Ad Infinitum ist keine Multimillionen-Euro-Produktion, sondern ein kleines, feines und sehr stimmungsvolles Horrorspiel von einem Indie-Studio in Berlin. Ad Infinitum heimste gleich 3 Preise ein und wurde in den Kategorien Bestes Debüt, Bestes Audiodesign und Beste Story ausgezeichnet. Insgesamt wurden 800.000 Euro an Preisgeld vergeben. Geld, das viele Studios gut gebrauchen können, denn in der erfolgsverwöhnten Games-Branche kriselt es ein wenig. Aktienkurse purzeln, renommierte Studios mussten schließen, auch in Deutschland, etwa Mimimi Games aus München, das 2016 noch den Preis für das beste deutsche Spiel gewann. Auf der anderen Seite ist der Deutsche Computerspielpreis aber mehr als nur eine Veranstaltung, auf der Geld verteilt wird, und auch mehr als nur eine Leistungsschau der deutschen Spieleindustrie. Es geht um Vielfalt, auf dem Bildschirm, aber auch davor. Mit dem Sonderpreis der Jury wurde beispielsweise die Initiative Gaming ohne Grenzen ausgezeichnet, die digitale Spiele barrierefreier machen möchte. Zugeschaltet war Dennis Winkens, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt und eines der Gesichter der Initiative ist.
Vielen lieben Dank an die gesamte Jury für diese Auszeichnung. Es ist ein klares und auf jeden Fall auch sehr schönes Zeichen, dass Barrierefreiheit kein Randthema mehr ist. Und ja, Spiele und Hardware können so inklusiv gestaltet werden, dass man beispielsweise selbst gegen die Jungs von Pete's Meat anstinken kann. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Jungs.
Preise gab es außerdem noch für ein Serious Game über Friedrich Ebert und für ein Mobile-Spiel, in dem man streunende Katzen aufnimmt und dann die virtuellen Tierchen pflegt, aufpäppelt und einen neuen Besitzer für sie findet. Ja, und dann war da noch die Kategorie Bestes internationales Spiel.
Und die Gewinner des besten internationalen Spieles 2024 sind Baldur's Gate 3.
Hier gab es keine Überraschung. Mit Baldur's Gate 3 gewann der Computerspielhit des Jahres 2023. Ob ein Spiel wie Baldur's Gate 3 jemals aus Deutschland kommen könnte, das weiß niemand. Aber beim Deutschen Computerspielpreis zeigt sich, dass Computerspiele-Hits aus Deutschland zumindest wahrscheinlicher werden.
Sagt unser Spieleexperte Christian Schiffer. Und jetzt haben wir noch einen Tipp. Die ARD ist in dieser Woche mit dem Wirtschaftspodcast Plus Minus gestartet. Mehr als nur Wirtschaft, versprechen die Macher. In der ersten Folge geht es um die Shopping-App Temu, auf der man alle möglichen Waren zu irrwitzig niedrigen Preisen findet. Aber wie machen die das, so billig zu sein? Thorsten Schweinhardt hat in Plus Minus für uns reingehört.
Eine eigene schicke Drohne für 25 statt über 100 Euro oder mal eben einen Shopping-Gutschein über 200 Euro abgreifen, das ist die schrill bunte Welt von Temu. Kaufrausch pur.
Ja, weil das im Prinzip so Shoppen im Spielcasino ist.
Ja, immer irgendein Glücksrad und du kannst nur Gewinne, Gewinne, Gewinne abgreifen.
So beschreiben es HR-Journalist David Alf und seine WDR-Kollegin Anna Planken. In der ersten Folge des neuen ARD-Wirtschaftspodcasts Plus Minus nehmen die beiden die Shopping-App Temu unter die Lupe. Temu, auch bekannt als chinesisches Amazon, lockt mit schier unglaublichen Billigangeboten. Da stellt sich schon die Frage,
wie kann ein Unternehmen solche Preise anbieten?
Um das zu verstehen, erklären Anna und David erstmal, wie Temu überhaupt funktioniert. Temu stellt keine eigenen Produkte her, sondern ist eine reine Verkaufsplattform. Die Waren kommen von meist chinesischen Firmen oder von Zwischenhändlern. Für die Niedrigpreise gibt es mehrere Faktoren, unter anderem die vergleichsweise niedrigen Löhne in China, aber auch die billige Produktion. Und das merkt man leider auch an der Qualität der Produkte.
Es gibt bei Temu offenbar viel Schrott.
Und dieser Schrott kann sogar lebensgefährlich sein, weiß David Alf.
Ein Dampfgarer, der einen Stromschlag auslösen kann, weil so ein wichtiges Teil im Stecker fehlt.
Besonders warnen Verbraucherschützer vor Kinderspielzeug auf Temu. Was dort schon angeboten wurde, ist erschreckend.
Kinderspielschleim, so Slimy-Zeug, mit Bor. Das ist eine Chemikalie, die das Erbgut verändert.
Noch eine dunkle Seite von Temu nimmt die Podcast-Folge in den Blick. Und die betrifft uns alle.
Temu trickst nämlich nach unseren Recherchen nicht nur den europäischen Zoll, sondern auch die Steuerbehörden aus.
Mit welchen Tricks Temu dabei mutmaßlich vorgeht, hat das Plus-Minus-Team bei einer aufwendigen Recherche auf dem belgischen Flughafen Lüttich dokumentiert. Hier kommt täglich eine Flut von Päckchen aus Asien an, meistens sehr kleine Päckchen mit einem Warenwert nicht über 150 Euro. Denn genau das ist der Trick, erklärt Anna Planken im Plus-Minus-Podcast.
Solche Päckchen fallen nicht unter die Zollgebühren. Dann kann man nämlich günstig zollfrei shoppen. Das Paket muss nur klein genug und eben preiswert genug sein.
Durch die Nutzung solcher Schlupflöcher bei Zoll- und Steuergebühren entgehen allein dem deutschen Staat jährlich dreistellige Millionenbeträge, schätzt die Deutsche Steuergewerkschaft. Deren Bundesvorsitzender Florian Köbler meint dazu:
Wir leben hier in Zeiten knapper Kassen und die asiatischen Plattformen hinterziehen mutmaßlich Millionen an Steuern und wir können nichts machen, weil unsere Kontrollen versagen.
Immerhin, die mutmaßlich betrügerische Praxis von Temu und Co. wird mittlerweile auch in der Politik wahrgenommen.
Aktuell denken die Regulierungsbehörden darüber nach, diese 150 Euro Zollfreigrenze abzuschaffen.
Bis das passiert, wird es allerdings noch dauern. Eine Entscheidung dazu fällt voraussichtlich erst 2028.
Temu, warum der Online-Shop so billig ist, diese Frage klärt der neue Wirtschaftspodcast Plus Minus. Zu finden ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und außerdem zu hören bei uns bei BR24 Radio ab sofort jeden Sonntag um 10.35 Uhr. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie am Sonntag um 16.35 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.